George Wirver ist der Gründer von OM, Operation Mobilisation. Wer kennt die Organisation von euch? Ein paar? Auch einige. Oh. Ich war mit der Organisation einige Jahre unterwegs und George Wirver hielt in Indien mal eine Rede. Und das war eine feierliche Veranstaltung. Die Rede oder die Veranstaltung fand draußen statt. Es war schönes Wetter. Alle waren sie schick angezogen. Auch George Wirver war schick angezogen. Und während er redete, flog ein Vogel über ihn hinweg und machte direkt über ihm sein Geschäft. Alle gucken auf George Wirver. George Wirver guckt auf seinen Anzug. Und dann guckt er hoch und sagt: Gott, ich danke dir, dass Elefanten nicht fliegen können. Dankbarkeit, finde ich, ist immer die beste Reaktion, die wir zeigen können, oder? Egal, wie wir uns gerade fühlen. Du kannst dich beschenkt fühlen. Wer von euch hat so den Eindruck heute Morgen, ich fühle mich so richtig beschenkt? Also wirklich vom Gefühl her, ich fühle mich beschenkt. Da sind auch einige da. Aber ich glaube, da sind auch andere, die fühlen sich eher bescheiden. Es gibt ja noch ein anderes Wort, das will ich nicht in den Mund nehmen, ne, wenn man sich bescheiden fühlt. Aber manchmal fühlt man sich eben so, oder? Und auch in dieser Situation, finde ich, ist Dankbarkeit die beste Reaktion. Das ist fast ein Allheilmittel, das ist eine Frohmedizin. Und deswegen möchte ich heute Morgen über Dankbarkeit reden. Und wie gesagt, das ist relativ spontan, denn der Edmund, der hat sich ja gestern gedacht, Mensch, meine Kinder sind krank, jetzt will ich nicht, dass meine Frau auch noch krank ist. Deswegen hat er Gott gebeten, dass Gott ihm die Krankheit gibt und nicht seiner Frau. Ist doch lieb von ihm, oder? Jetzt ist er also krank zu Hause im Bett, aber Andy ist noch fit und darüber freuen wir uns. Das ist auch wieder ein Grund, dankbar zu sein, dass Anne da ist und manche von den Kindern. Aber trotzdem wollen wir auch an Edmund denken und für ihn beten weiterhin. Also ich möchte über Dankbarkeit reden heute Morgen. Und wenn du in die Bibel guckst, dann merkst du, dass die Bibel voll ist mit diesem Thema. Seid dankbar, seid dankbar, seid dankbar. Und warum sagt sie das? Warum will Gott, dass wir dankbar sind? Schauen wir uns mal ein paar Verse an. Psalm 50, Vers 14. Da steht, Psalm 50, Vers 14. Ach, das ist ja klasse, genau. Wir sind in einer Gemeinde, wo die Bibel noch mitgebracht werden, aufgeschlagen werden. Das ist klasse. Psalm 50, Vers 14. Opfere Gott Dank. Steht dort. Opfere Gott Dank. Man soll Gott Dank opfern. Oder ich gehe erstmal einfach ein paar Verse durch. Ihr müsst die nicht alle mit aufschlagen. Psalm 107, Vers 22. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Und dann Epheser 5, Vers 20. Also im Alten Testament lesen wir, seid dankbar, opfert Gott Dank. Und dann gehen wir ins Neue Testament, also einige hundert Jahre später, wird das Thema wieder aufgegriffen. Dann ist da Paulus. Und der sagt, sagt allezeit Dank in Epheser 5, Vers 20. Epheser 5, Vers 20. Oder auch im Kolosserbrief 2, Vers 7. Und seid reichlich dankbar. Kolosser 3, Vers 15. Seid dankbar. Und jetzt denken wir nochmal. Paulus, der war in dem Moment gerade in Disney World oder in einem Funpark oder im Urlaub. Nein, er war im Gefängnis, angekettet. Man hat ihn gefoltert, geschlagen. Vielleicht konnte er gar nicht richtig sprechen, weil seine Lippen aufgebrochen waren. Und dann will er seiner Gemeinde was schreiben. Und was schreibt er dann? Holt mich hier raus, könnt ihr nicht mal eine Demo veranstalten oder an den Stadtrat schreiben? So würde ich vielleicht schreiben, wenn ich im Gefängnis ist, oder? Was schreibt er? Ich habe einen guten Tipp für euch. Seid dankbar, alle Zeit. Aus dem Gefängnis schreibt er das. Lasst uns dankbar sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so als kleines Kind dachte ich immer, das ist so ein Muss. Ja? Gott will, dass wir dankbar sind. Und das ist ja auch eine Art Höflichkeit, wie das kleine Mädchen, das zur Nachbarin geht und sagt, Frau Nachbarin, ich will mich noch herzlich für das Weihnachtsgeschenk bedanken. Und die Nachbarin sagt, ach Kind, das ist doch nicht der Rede wert. Und das Kind sagt, ja, das hat meine Mama auch gesagt, aber ich soll mich trotzdem bedanken. Ja? Manchmal habe ich auch so einen Eindruck, oder? Dass ich trotzdem Danke sagen soll, oder? Auch wenn wir uns bescheiden fühlen. Man muss halt dankbar sein, weil das möchte Gott so. Und er braucht das vielleicht auch. Weil das tut uns ja auch nicht gut, oder? Wenn wir etwas schenken, stellt euch mal vor, ihr schenkt euren Kindern oder euren Neffen oder Nichten etwas zu Weihnachten. Und hinterher fragt man sie, und habt ihr was Schönes bekommen? Und die sagen, nee, nichts bekommen, alles doof. Das tut uns doch auch weh, oder? Wenn wir uns da Mühe gemacht haben und wir wollten was Schönes schenken und die Kinder bedanken sich nicht. Möchte Gott deshalb, dass wir Danke sagen? Ich möchte an eins erinnern. während wir jetzt gerade hier sitzen und Gottesdienst feiern und die Kinder gerade ihre Kidsgruppen haben, wird Gott von Millionen von Lebewesen bejubelt mit einem ohrenbetäubenden Lärm. Er wird besungen, er wird angehimmelt, ihm wird gedankt. Und das von Tausenden, von Millionen, von Legionen von Engeln. Jetzt gerade in der unsichtbaren Welt ist wirklich etwas los, weil Gott angejubelt wird, angehimmelt wird. Hat er es nötig, dass da jemand auf so einem kleinen Planeten, in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Häuschen Danke sagt? Warum will Gott in erster Linie, dass wir Danke sagen? Und wisst ihr, ich möchte das mit einer Geschichte erklären. Ich liebe Geschichten, das habe ich schon mal gesagt, weil ich auch denke, dass die Bibel voll ist mit Geschichten. Das denke ich nicht, sondern das ist ja eine Tatsache. Die Bibel ist voll mit Geschichten. Ich weiß nicht, 60, 70, 80% der gesamten Bibel ist eigentlich nur Geschichte und Gott vermittelt Wahrheiten über Geschichten. Also möchte ich eine Geschichte erzählen von der Sophia. Ja, stellen wir uns vor, Sophia wird bald 8 Jahre alt. Ist nämlich auch so, ne? Im Juli, ne? Wird sie 8 Jahre alt. Und jetzt hat sie Geburtstag. Und sie wacht morgens auf und freut sich. Und dann wird erstmal gefrühstückt. Und nach dem Frühstück gibt es ja Geschenke. Und sie kann es kaum erwarten. Und nach dem Frühstück will sie ihre Geschenke auspacken. Aber nein, da sagt die Mama, du gehst jetzt erstmal runter in den Keller und holst Kartoffeln. Ich weiß nicht, habt ihr Kartoffeln im Keller? Habt ihr? Ja, siehste. Noch niemals ausgedacht, die Geschichte. Ja? Und dann muss die Sophia runter. Und sie sagt, nee, aber warum soll ich das denn machen? Ich habe Geburtstag. Warum macht das denn nicht William oder Lukas? Die haben heute keinen Geburtstag. Ich soll runtergehen in den Keller? Nein, du gehst erstmal in den Keller und holst jetzt die Kartoffeln zum Essen. Also muss Sophia runter, und das sind 4 Etagen für so ein kleines Mädchen. Runter in den Keller, und dann ist sie ganz missmutig und macht die Kellertür auf und ist richtig sauer auf ihre Eltern, und dann guckt sie in den Keller und dann sieht sie auf einmal das neue Fahrrad. Das sie sich immer gewünscht hat, in Pink. In Pink und neu. Und dann will sie sich umdrehen und nach oben rennen und dann sieht sie, dass da ihre ganze Familie steht und lächelt sie an. Und sie merkt, Mama hat mich in den Keller geschickt, damit ich das Fahrrad finde. Und manchmal fühlen wir auch so, als würde man uns in den Keller schicken, oder? Wir sind so ganz unten. Wir sehen nichts, es ist muffig, wir fühlen uns bescheiden und wir denken, warum? Und ich glaube, Gott möchte, dass wir dann dankbar sind, weil Dankbarkeit uns hilft, etwas zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Er will, dass wir etwas sehen, dass wir den Reichtum sehen, den er uns gegeben hat und den er uns geben will. Und das ist ein Prinzip in der Bibel. Generell, wenn Gott uns etwas befiehlt, wenn er sagt, geh runter in den Keller, metaphorisch gesprochen, wenn er uns Befehle gibt, wenn er uns Gebote gibt, dann immer, immer zu unserem Profit, zu unserem Besten. Er wird uns nie etwas sagen, was wir tun sollen, was für uns schlecht wäre. Sondern wir sind diejenigen, die davon profitieren. Und das ist ganz wichtig, das zu sehen in der Bibel. Weil sonst werden wir gesetzlich. Sonst haben wir den Eindruck, ja klar, Christ sein, wir reden von Evangelium, aber eigentlich muss ich doch immer wieder viele Dinge tun, oder? Ich muss sogar dankbar sein. Aber wenn Gott uns das sagt, dann, weil er weiß, dass wir dadurch in eine ganz neue Atmosphäre kommen, dass wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Er will unser Denken schulen, wenn er uns sagt, sei dankbar. Denn Danken kommt ja von Denken. Denke zurück an die Zeit, was Gott alles getan hat. Bedenket kommt von Denken. Und unser Denken hat sehr viel Auswirkung auf unsere Emotionen und auf unser Verhalten. So wie ich denke, so lebe ich. Es kommt nicht so sehr auf die Umstände an, in denen wir leben, sondern was wir damit machen. Nicht, was um dich herum geschieht, sondern was in dir geschieht. Das macht den Unterschied aus. Was in dir geschieht. Unser Denken bestimmt unser Leben. Und Gott will, dass wir gut denken. Und er selbst hat gute Gedanken über uns. Er hat sehr gute Gedanken, oder? Amen. Jeremia 29, Vers 11. Den können wir mal zusammen lesen. Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, dass er über uns was denkt. Ist ja immer interessant, ne? Ich möchte immer gerne wissen, was Menschen über mich denken. Was denkt meine Frau über mich? Was denken meine Kinder über mich? Ja, möchte ich doch wissen. Was denkt denn Gott über uns? Wie denkt er über uns? Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Gedanken, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott will uns Zukunft geben. Gott will uns Hoffnung geben. Er hat gute Gedanken und er will auch, dass wir gute Gedanken denken. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir gedenken, was Gott uns gegeben hat, was er uns gerade jetzt gibt und was er uns geben wird in der Zukunft. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann können wir springen vor Freude. Dann kann unser Alltag wirklich anders ablaufen, als wenn wir nicht Danke sagen würden. Und das ist etwas, was ich selbst immer wieder erlebt habe. Dass wenn ich anfange, Danke zu sagen, dass das etwas mit mir macht. Dass das etwas mit mir macht. Und ich meine das auch wirklich ganz konkret. Es ist wichtig, Dinge konkret zu tun, das glaube ich. Dass man nicht einfach so schwammig ist und so sagt, ja, ich will ja auch alles richtig machen und ich will gut sein oder ich will auch dankbar sein und ich bin halt jetzt dankbar. Sondern dass man ganz bewusst Dinge durchgeht und sagt, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar. Ganz bewusst eine Übung einübt, dass es zu einer Gewohnheit wird. Dass du morgens aufwachst und erstmal sagst, ich sage mir erstmal 5 Dinge, für die ich dankbar bin oder so. Gestern kamen die Kinder noch ins Bett, gestern Morgen, ist immer schön zu kuscheln. Meine Mädchen brauchen das, ich kann darauf verzichten eigentlich, aber gut. Dann noch ein bisschen kuscheln zusammen. Und dann haben wir eben auch wieder gesagt, haben wir wieder dieses Spiel gespielt. Ne? Jeder muss sagen, wofür er dankbar ist. Und wem zuerst nichts mehr einfällt, hat verloren, so in der Art. Ja? Was da alles bei rauskommt, wofür die Kinder dankbar sind. Das ist eine Übung, die wir machen können. Oder was ich manchmal mache, ist auch die ABC-Liste. Die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne, dass ich öfters mit dem Alphabet arbeite, gedanklich, dass ich einfach das Alphabet durchgehe und mir sage, wofür ich dankbar bin. Dass ich sage, ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle. Ich bin dankbar dafür, dass ich Augen habe. Ich habe das Buch von Helen Keller gelesen. Die ist mit 2 Jahren krank geworden und konnte anschließend nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Für die waren die ersten Jahre des Lebens die Hölle. Die hat Dinge um sich geschmissen, für die Eltern auch. Die Hölle. Wenn du nichts sehen kannst und nichts mehr hören kannst. Und für uns ist das so selbstverständlich, Augen zu haben und zu sehen. Gestern waren wir im Park, haben die schönen, hier im Südpark, ist ja herrlich dort, ne? Geht ja direkt über auch in den Volkspark, glaube ich, ne? Sind wir die Strecke gegangen und den Kanal entlang und einige Teiche und dann dieses Herbst und dieser Herbstlaub. Also es ist herrlich, dass man sich das alles angucken kann. Dass wir sehen können, dass ich Augen habe. Und dann denke ich aber auch an Helen Keller, die dann gefragt wurde, was ist denn schlimmer, als nichts mehr sehen zu können? Und was hat sie gesagt? Ich glaube, ich habe diesen Spruch schon mal gesagt, ne, dass sie gesagt hat, schlimmer als nicht mehr sehen zu können ist, wenn man keine Vision hat. Wenn man keine Vision hat. Und dass ich mich dann daran erinnere und sage, Gott, ich darf ja nicht nur sehen, sondern ich darf eine Vision haben. Und was ist eine Vision? Ich habe für mich Vision so definiert. Vision ist, vor Augen zu haben, was wirklich wichtig ist. Vision ist, vor Augen zu haben, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich weiß, dass Gott mir Augen geöffnet hat, um die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu sehen, ja, dann kann man aber dankbar werden. Visionär zu werden. Und so gehe ich dann durch. A, B, dass ich die Bibel habe und darin lesen darf. Wisst ihr, wie viele Christen nicht mal eine einzige Bibel zu Hause haben? Die haben vielleicht eine Seite des Römerbriefes. Und die tauschen sie dann aus. Und dann kriegt der andere mal vielleicht Römer 8 und der andere gibt Römer 9. Und dann wird das auswendig gelernt und wird wieder abgeschrieben. Meine Frau, wenn ihre Mutter früher die Bibel gefunden hat, hat sie weggeschmissen. Und Ruth wurde geschlagen. Viele dürfen ihre Bibel gar nicht lesen. Wir haben die Bibel. Und so kann man weitergehen, oder? A, B, C, D, F. E, F. Ist auch egal. Ja, X ist immer ziemlich schwierig. Also, Aber es gibt eben so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und was passiert, wenn wir dankbar sind? Ja, ich habe gesagt, das ist eine Art Frohmedizin. Ja, da passiert etwas. Wenn wir denken, dann passiert etwas mit uns. Lass uns noch mal kurz ein paar Dinge durchgehen, was mit uns passiert. Im Psalm 92, Vers 2, da steht ein klasse Vers. Da steht, Psalm 92, Vers 2, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen. Das ist ein köstlich Ding, Danke zu sagen. Das ist also etwas, was so richtig gut schmeckt. Also wer von euch isst gerne etwas wirklich Leckeres? Ihr isst doch gerne, oder? Also so Haagen-Dazs oder irgendwas, manchmal zu gerne, genau. Aber so was Leckeres zu essen? Und dann sagt der Psalmist, wenn du was wirklich Leckeres essen willst, wenn du was schmecken willst, was noch besser schmeckt als Haagen-Dazs oder Käsefondue, Danke sagen. Dank dich durch den Tag. Dank dich durch den Tag. Dank dich durch die Woche. Und dann schmeckt dir die Woche auch. Egal, was um dich herum passiert. Egal, dank dich durch die Woche. Ich habe einigen Männern vor einigen Wochen eine E-Mail geschrieben und habe ihnen gesagt, dass es mir momentan nicht gut geht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 5 Wochen her oder so. Da hatte ich mal so einen richtigen Aussetzer. Und ich war ein bisschen ausgebrannt. Ja? Der Umzug und als Firma sind wir umgezogen. Und ich war so richtig platt. Und das hat mein Körper gemerkt und meine Seele gemerkt und war ausgepowert. Und wisst ihr, wenn ich in solch einer Situation bin, dann frage ich mich natürlich, was kann ich jetzt tun, damit mein Tank wieder voll wird? Ja, wir kennen das, dass unser emotionaler Tank leer wird. Wir haben einfach zu viel abgezapft und nicht mehr aufgefüllt. Was machen wir dann? Und ein Werkzeug, das ich eben ganz bewusst nutze, ist eben dieses Danke-Sagen. Mich durch den Tag zu danken, egal wie es mir geht. Egal, ob ich das fühle oder nicht. Denn die Gefühle, die folgen. Nicht immer sofort, aber die folgen. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das funktioniert immer. Das, was du säst, das wirst du ernten. Und ich weiß, wenn ich anfange, dankbar zu sein, dann wird mein emotionaler Tank voller und voller und voller. Es dient mir zum Guten. Und das erlebe ich immer wieder. Es passiert aber noch etwas, was auch wichtig ist. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo du Bücher lesen kannst, die dir immer wieder sagen, glaub an dich selbst. Die Filme sagen immer wieder, glaub an dich selbst, glaub an dich selbst, glaub an dich selbst. Es steckt alles in dir. Marcello, musst du nur rausholen. Steckt alles in dir. Und bei vielen klappt das auch. Ja? Die sagen sich das immer wieder, bei dir ja auch. Bei vielen klappt das ja auch. Ja? Die sagen sich, das steckt alles in mir und ich glaube an mich. Und dann passiert da auch viel und die sind erfolgreich. Und wem geben sie die Ehre? Sich selbst. Steckt ja alles in ihnen. Aber wenn wir dankbar werden, dann sagen wir damit ganz klar, das ist etwas, was von außen kommt. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann habe ich dafür nicht bezahlt, sonst wäre es ja ein Geschäft gewesen. Es ist ein Geschenk. Es kommt nicht von mir, es kommt von Gott. Jakobus 1, Vers 17, alle gute Habe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Alles Gute kommt von oben. Und wenn wir Danke sagen, ganz bewusst auch Gott Danke sagen, dann wissen wir, alles Gute kommt von ihm. Steckt nicht in mir. Er kann uns befähigen und wir können vieles erreichen, auf jeden Fall. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Aber alles Gute kommt von oben. Es kommt von Gott. Und das macht uns demütig. Es macht uns demütig und das ist wichtig. Demütigt euch vor dem Herrn, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Damit er euch beschützt. Damit er euch weiter Dinge gibt. Demütigt euch. Ist aber noch etwas. Wie gesagt, dankbar sollen wir nicht immer nur dann sein, wenn es uns gut geht, sondern gerade, wenn wir uns nicht gut fühlen. Wenn wir uns nicht gut fühlen und wenn wir meinen, wir haben momentan keine Gründe, dankbar zu sein. Und wieder leben wir in einer Kultur, wo Ehrlichkeit sehr wichtig ist. Ne? Wir müssen doch authentisch sein. Ich kann doch nicht dankbar sein, wenn ich gar nicht mich dankbar fühle und wenn es nichts gibt um mich herum, wofür ich dankbar bin. Und wenn wir in solch einer Situation sind und wirklich nicht meinen, dass es da gute Dinge gibt oder für eine bestimmte Situation wir nicht dankbar sein können, dann können wir nach vorne gucken. Ich möchte euch einen hervorragenden Psalm lesen, einen Vers nur aus dem Psalm. Psalm 50, Vers 23. Also wenn ihr noch hier noch einen Psalm sucht, ja, zum Auswendiglernen oder einen Vers, dann könnt ihr den nehmen. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, ja, und das ist ja eine Art Opferung. Ich muss mich wirklich durchringen, Danke zu sagen. Es ist ein Opfer, es ist nicht einfach so. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. In meiner Übersetzung hier, ich weiß gar nicht, welche ich genommen habe, wahrscheinlich die Epheser-Übersetzung, da steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Er bahnt einen Weg. Wenn du dir einen Weg bahnen willst, mach das durch Dankbarkeit. Dank dich durch die Woche und du bahnst einen Weg. Nicht LBS macht den Weg frei, sondern Dankbarkeit. Steht hier in der Bibel. Du bahnst dir einen Weg. Und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und wir können Danke sagen für die vielen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, was Gott uns noch alles verheißen hat, was auf uns wartet, wenn wir an die unsichtbare, für uns momentan unsichtbare, aber doch so reale Welt denken? An die Ewigkeit, aber auch hier schon? An Dinge, wenn wir durchhalten, wenn wir ihm vertrauen, was er uns geben wird? Und das gibt Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir das Wort Hoffnung neu definieren, weil es in der Bibel anders benutzt wird als in der heutigen Zeit, richtig? Wir hoffen, dass das Wetter nächste Woche auch noch gut ist. Na, das ist unsere Hoffnung. Wir wissen es nicht, wäre schön, wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist das eine Vorfreude auf etwas, was auf jeden Fall eintreffen wird. Das ist Hoffnung. Lebt in der Hoffnung. Und Hoffnung und Glaube sind sehr identisch, sehr ähnlich. Glaube ist aber etwas, was ich jetzt schon habe. Und Hoffnung ist das, was dann kommt. Sein Glaube, ein Vertrauen auf das, was auf jeden Fall kommt. Seine Vorfreude. Wenn wir unseren Kindern sagen, nächste Woche gehen wir zum Weihnachtsmarkt und dann könnt ihr so viel kaufen, wie ihr wollt und so viel essen, wie ihr wollt, dann sagen die jetzt schon, danke, Papa. Obwohl sie noch gar nichts haben. Aber für sie ist das eine Vorfreude auf das, was kommen wird. Auf jeden Fall. Die hören ja nicht mit, ne? Werden ja auch nicht eintreffen. War ein Beispiel, ne? Kinder, falls ihr das hört, es war nur ein Beispiel. Ja, es ist eine Vorfreude. Und wenn wir Danke sagen, dann konzentrieren wir unser Denken wieder auf das, was kommt. Und das gibt uns Kraft. Die Vorfreude auf morgen gibt uns die Kraft für heute. Gibt uns Mut, gibt uns Energie, füllt unseren Tank wieder auf. Und bei all dem wird Gott geehrt. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und darum geht es auch. Ja, Gott möchte, dass diese kleine Person auf einem kleinen Planeten, in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Haus, ihn ehrt. Ja, Gott möchte das und er verdient es. Er verdient es. Und er möchte, dass wir ihn ehren. Aber mit einer Leidenschaft, die weiß, das mache ich hier nicht aus einem Muss heraus, sondern weil ich wirklich weiß, dass ich Grund habe, Danke zu sagen. Also, wir merken, es ist zu unserem Guten und es ehrt Gott. Ist auch noch gut für unsere Freunde um uns herum, wenn wir dankbar sind. Es dient allen drei Parteien. Uns, den Menschen um uns herum und Gott. Es dient allen. Aber ich möchte noch mal etwas ansprechen. Noch mal ein bisschen vertiefen. Ich weiß nicht, habe ich da schon mal... Ich merke, ich werde alt, ja. Vergesslich. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal gebracht habe. Vergesslichkeit ist ja auch was Gutes, ne? Du lernst jeden Tag neue Leute kennen. Hey, wer bist du denn, ne? Habe ich da schon mal gebracht? Ich weiß es nicht. Ich mach's noch mal, ja. Das war ein Sketch vor vielen Jahren, wo jemand auf der Straße ein Bündel Geldscheine findet. Und dann hebt er ihn auf und freut sich, dass er ein Bündel Geldscheine findet und er nimmt den Bündel und nimmt das Gummi, das da drum ist und schmeißt das Geld weg und freut sich über das Gummiband. Weil heute hat er gerade nach einem Gummiband gesucht und jetzt hat er eins. Und so geht er fröhlich nach Hause. Er hat ein Gummiband. Bekloppt, ne? Aber so sind wir oft. Wisst ihr, wenn wir Danke sagen, dann konzentrieren wir uns oft auf das Gummiband. Und wisst ihr, ein Gummiband ist schon was wert. Wir haben zu Hause immer so eine kleine Kiste mit Gummibändern und ich habe mich jetzt noch gewundert, dass sie so schnell alle ist und wir schon wieder eine neue kaufen müssen. Also wir benutzen die wirklich jeden Tag. Ja, ein Gummiband ist was wert. Aber im Vergleich. Im Vergleich zu einem Bündel Geldscheine, ja, und das sind hier sogar 500er, ja, sind die echt? Nee. Ja, ein Bündel Geldscheine. Im Vergleich ist es nichts wert. Im Vergleich. Und es ist wichtig, dass wir immer alles im Vergleich sehen, nicht wahr? Im Vergleich. Worauf willst du dich konzentrieren? Auf das Gummi oder auf das Geld, wenn du so ein Bündel findest? Und das Gummi, das steht jetzt, das soll ja ein Vergleich sein, ne? Ich will damit ja was aussagen. Wofür steht das Gummi? Das Gummi steht eben für, dass ich dankbar bin für ein abgezahltes Haus, eine Arbeitsstelle, ein Ehemann, der alles tut, was ich sage und dabei noch glücklich ist. Ja, das sind Dinge, da können wir dankbar für sein, oder? Das sind alles Dinge, wofür wir dankbar sein können. Und wenn wir sagen, okay, ich will Danke sagen und mich durch den Tag danken, dann denken wir oft an solche Dinge, an viele äußerliche Dinge. Aber im Vergleich zu dem anderen wertvollen Geldschein dort, ist das nicht viel wert. Und das ist wichtig zu sehen, denn manchmal kommt es vor, dass das Gummiband zerreißt und wir es nicht mehr nutzen können. Und dann zerreißt eben die Beziehung. Und dann verlieren wir unseren Arbeitsplatz. Und dann haben wir nichts mehr. Und dann sollen wir noch dankbar sein, wo doch das Gummiband kaputt ist? Gott will, dass wir uns auf das wahre Wertvolle konzentrieren. Auf das wirklich Wertvolle. Und manchmal lässt er es eben zu, dass das Gummiband zerreißt. Er lässt es bewusst zu. So wie er uns manchmal bewusst in den Keller schickt. Nicht, weil er uns nicht liebt, sondern weil er uns liebt. Und weil er uns etwas sehen lassen will. Was ist wirklich wertvoll? Was ist wirklich wichtig? Wisst ihr, diese Woche lief ja der Film über Nordkorea, übers Arbeitslager. James und ich waren dort am Sonntagabend. Vielleicht waren andere von euch am Montag oder am Donnerstag auch da. Und das beschäftigt mich schon seit Jahren. Nordkorea. Und da war eine Frau, die war auch im Arbeitslager dort, die hat ein Buch geschrieben, Lasst mich eure Stimme sein. Kann ich nur empfehlen, das Buch mal zu lesen. Wisst ihr, das erinnert uns daran, dass da viele Tausende von Menschen sind, jetzt gerade Millionen von Menschen, die wirklich leiden und die nie ein Gummiband besaßen. Die besaßen nie ein Gummiband. Und Nordkorea ist ein Land, wo es sehr wenig Gummibänder gibt. Wo es sehr wenig gibt, wofür man wirklich Danke sagen kann. Ein Land, das so beherrscht wird, dass man sich das, glaube ich, kaum vorstellen kann. Menschen gehen ganz schnell ins Arbeitslager. Zum Beispiel, wenn sie nicht genug trauern, weil der Führer gestorben ist. Habt ihr die Bilder gesehen, als der Führer Kim Jong-il gestorben ist und sie haben alle fürchterlich geweint? Und wenn man gesehen hat, da sitzt jemand, der weint nicht richtig oder der meint es vielleicht nicht so, kommt er ins Arbeitslager. Haben nicht genug Geld, also drehen sie sich aus Zeitungspapier Zigaretten. Und wenn sie den Fehler machen und ein Stück Zeitungspapier nehmen, wo der Führer drauf abgebildet ist, geht's ins Arbeitslager. Es gibt 30, 40 Arbeitsläger in Nordkorea. Ich weiß nicht, 200.000 Menschen oder so sind dort. 50.000 bis 70.000 Christen leiden dort. Und wenn du dort im Arbeitslager bist, dann erlebst du wirklich die Hölle. Die Menschen dürfen nicht nach oben gucken, in den Himmel, müssen immer runter gucken. Sie dürfen nicht an irgendwelchen Scheiben ihr Spiegelbild sehen. Eine Frau hat es gemacht, hat ihr Spiegelbild gesehen. Sie wurde sofort erschossen. Du wirst mit 80 Personen zusammen in einen kleinen Raum gefercht. Dort darfst du schlafen, auf einem kalten Steinboden. Und zwar 5 Stunden in der Nacht. 19 Stunden wird gearbeitet. Unter schwersten Bedingungen. Zum Beispiel in einer Schuhfabrik, wo Leute Tausende von Nägeln in Schuhe klopfen müssen und das ohne Hammer, mit der bloßen Hand. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was in Nordkorea und in den Arbeitslagern abgeht. Und die Leute dort haben nicht mal ein Fitzelchen Gummiband, wofür sie dankbar sein können. Wie gesagt, 50.000 bis 70.000 Christen sind dort. Und diese Frau hier, Die war nicht Christ, als sie dort reinkam. Sie wollte sich nicht an den Machenschaften ihres Chefs beteiligen, an irgendwelchen schlechten Machenschaften. Also war der Chef sauer, hat irgendeine Lüge über sie erzählt und sie kam ins Arbeitslager. Und dort wurde sie dann gefoltert und musste dort arbeiten, 6 Jahre lang. Dann kam sie raus und dann hat sie eben dieses Buch geschrieben. Und sie hat gesagt, ich habe Christen dort getroffen. Manche Christen wurden mit glühendem Eisen übergossen. Und andere haben hysterisch geschrien dabei. Das hat sie mit angesehen. Andere wurden in einem Tank mit Fäkalien ertränkt. Also furchtbare Qualen haben sie gelitten. Und sie sagt, keiner der Christen hat je den Glauben verleugnet. Sie haben alle dazu gestanden. Sie haben nie den wahren Wert aufgegeben. Das war es ihnen wert. Das war es ihnen wert, so eine Hölle durchzugehen, weil diese Christen sehen, was wirklich wertvoll ist. Also eine Frau, die ist aus Nordkorea geflohen, ist dann nach China gekommen und hat sich dort bekehrt, hat das Evangelium kennengelernt, hat sich bekehrt und sie weiß, wenn sie zurück nach Nordkorea geht, wäre ja dumm, das zu machen, weil dann kommt sie sofort ins Arbeitslager, wenn man sie erwischt. Aber sie hat gesagt, sie will zurück. Sie will ihren Leuten erzählen, was sie gefunden hat. Und dann ist sie zurück. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Das ist eine von vielen, die zurückgehen. Weil sie sagen, ich habe etwas gefunden, das so wertvoll ist, dass das Gummiband, dass ich auf das verzichten kann. Dass ich auf die Annehmlichkeiten, ja überhaupt auf das Leben hier verzichten kann. Weil das so viel wertvoller ist. Und jetzt ist ja die Frage, was ist so viel wertvoller? Und ihr könnt das wahrscheinlich alle beantworten, denn wir hören uns das jeden Sonntag an. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder anhören. Aber ich will es nochmal sagen. Was ist denn so wertvoll, dass wir auf das Gummiband verzichten können? Es ist eben keine Sache, die man verlieren kann. Es ist keine materielle Sache. Es ist nicht mal das Leben selbst, sondern es ist eine Person. Es ist eine Person. Jesus Christus selbst. Was hast du vorgelesen, Marcello? Gott ist unser Lohn. Ich will dein Lohn sein, hat Gott gesagt. Und dann schreibt Paulus im Epheserbrief von einem Geheimnis, das jahrhundertelang, ja jahrtausendelang ein Geheimnis war. Aber dann wurde das Geheimnis gelüftet. Und das Geheimnis ist eben Christus. Alles zusammenzufassen, alles Gute, all den Reichtum, alles, was wir wirklich brauchen, zusammenzufassen in einer Person, Jesus Christus. Wenn du Jesus Christus hast, hast du alles. Hast du alles. Egal, ob du gesund bist oder krank bist, ob du in einer gesunden Beziehung lebst oder nicht. Wenn du Christus hast, dann hast du alles und dann hast du den ganzen Reichtum da. Ja, es schmerzt immer noch, wenn das Gummiband zerreißt. Es schmerzt. Müssen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Wir können es auch angehen und darüber sprechen, auf jeden Fall. Aber dass wir unseren Blick richten auf Christus. Er ist unser größter Reichtum. Er ist alles. Wenn wir ihn annehmen. Das sagen wir auch immer wieder von hier vorne auch, ne? Weil es in der Bibel so eindeutig steht. Christus ist nicht automatisch für jeden alles, sondern wenn ich es annehme, wenn Christian mir sagt, hey Johannes, ich will dir 1.000 Euro schenken und gib mir mal deine Kontonummer und ich sage, glaube ich nicht und ich gebe ihm die nicht, dann kann ich hinterher nicht sagen, ja Christian hat gesagt, er gibt mir 1.000 Euro, habe ich nie gesehen auf meinem Konto. Ich muss ihm auch die Kontonummer geben. Wir müssen Christus unser Herz geben, damit er uns sich selbst schenken kann. Und wisst ihr, das Geniale finde ich, und das war eben auch in diesem Bibelvers wieder drin, dass Gott sagt, ich bin dein großer Lohn. Wir kriegen immer mal wieder Post. Ja? Mit dem Postboten sind wir fast schon per Du. Ja? Wir kennen ihn recht gut. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn er kommt. Aber der bleibt nicht lange. Dann ist er ja wieder weg und wir packen das Paket aus. Ja? Meistens ein neues Buch für die Kinder oder so, was sie dann lesen. Wir lesen gerne. Ja? Und wir packen das Geschenk aus. Bei Gott ist es anders. Gott ist eben nicht wie ein Postbote, der uns Geschenke bringt, sich verabschiedet und wieder geht. Gott ist das Geschenk. Und das ist wichtig, sich zu verinnerlichen. Jesus ist eben nicht einer, der dich einfach nur beschenken will und dann will er mit dir nichts zu tun haben oder du willst mit ihm nichts mehr zu tun haben. So funktioniert das nicht. Christus ist das Geschenk. Christus ist der größte Schatz. Und deswegen konnte Paulus, und jetzt kommen wir wieder zurück in den Knast, wo Paulus sitzt, deswegen kann Paulus sagen, Christus ist mein Leben. Sterben ist Gewinn. Wenn ich sterbe, dann bin ich doch bei Christus, dann habe ich alles. Und wenn du, weiß ich nicht, diese Emotion, die man fühlen kann in Briefen, in Kommunikation, wenn du die Emotion fühlst von Paulus, dann kannst du den Eindruck haben, dass Paulus schreibt, mir geht's wunderbar, ich habe so viel, ich bin so dankbar, alles ist gut. Klar, es funktioniert nicht alles, es sind immer ein paar Dinge, die nicht so funktionieren, wie bei uns ja auch. Klar, ich wurde ein paar Mal gesteinigt, bin ein paar Jahre im Gefängnis gewesen, man wollte mich töten, all diese Dinge, klar. Ist nicht immer alles schön im Leben, aber eigentlich geht's mir super. Weil er den wahren Reichtum sieht. Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir diese Woche etwas anders leben als letzte Woche. Wenn du dich schon durch die Woche gedankt hast, durch die letzte Woche, dann setz noch einen drauf und sag, dann möchte ich noch mehr Danke sagen. Wenn du eher missmutig durch die Woche gegangen bist, dann sag ganz bewusst, ich will mich durch die Woche danken. Ganz bewusst, dass du überlegst, wie kann ich das jeden Tag tun? Eine Sache, ganz praktisch umsetzen. Wenn wir keine Schritte gehen, dann werden wir morgen noch da sein, wo wir heute sind. Wir müssen Schritte gehen. Ganz konkret, dass du dir überlegst, was kann ich ganz bewusst machen? Wie kann ich Danke sagen? Wofür will ich Danke sagen und wie will ich das machen? Ja, 20 Dinge beim Duschen aufzählen zum Beispiel. Oder ganz bewusst deinen Blick auf Christus richten und sagen, wer er alles ist und dafür danke ich ihm. Dass er der Weg ist, die Wahrheit, das Leben, das Brot. So wie Edmund das vor einer oder vor drei Wochen oder so gesagt hat. Ne? Dass Christus, diese Ich-Bin-Worte, ne? Ich bin das Wort des Lebens, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich bin der Löwe, gleichzeitig bin ich das Schaf. So viele Metapher für eine Person, weil in Christus eben alles drin ist. Du kannst Christus nicht mit einer Metapher beschreiben, weil er einfach viel zu tiefgründig ist, viel zu reich ist. Dass du dir das ganz bewusst immer wieder sagst. Wer bist du, Christus? Das will ich mir ins Gedächtnis rufen. Darüber will ich nachdenken. Also ich wünsche mir, um dann nochmal zurückzukommen, ich wünsche mir, dass du dir einfach ganz bewusst eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte mich durch die Woche danken und ich möchte das ganz konkret tun. Das ist mein Wunsch. Muss jetzt keiner den Arm heben und sagen, das will ich auch. Aber wenn du das tust, dann kann ich dir garantieren, nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt, du wirst dir einen Weg bahnen und du wirst Christus und Gott verherrlichen. Und wenn du Christus noch nicht kennst und wenn du dein ganzes Leben auf ein Gummiband aufbaust, das so schnell zerreißen kann, dann kann ich dir nur sagen, bitte denk nochmal drüber nach, was wirklich, wirklich reich macht im Leben. Werd zu einem echten Visionär. Zu einem echten Visionär, der weiß, was Wert hat. Und das ist Christus. Und das in dieser Welt und das in der nächsten Welt. Christus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Er ist gekommen, um dich zu suchen, um dich zu beschenken mit sich selbst. Dafür ist er gestorben. Dafür hat er gelitten. Dafür ist er ins Grab gegangen. Dafür ist er auferstanden. Er ist ja nicht mehr tot, er ist auferstanden. Und das ist eine Geschichte, die wahr ist. Wissenschaftlich belegt. Es ist nicht nur ein Märchen. Christus ist gekommen, um uns reich zu machen, echt reich zu machen. Amen.